Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 244 vom Narrentalk, dem Podcast von www.dvdnarr.com. Mein Name ist Andreas und mit mir heute am Mikrofon ist...
Hi, hier ist Stefan.
Ihr hört, da hört es schon auf, weil Wolfgang leider heute nicht teilnehmen kann. Der ärgert sich mit der Bahn rum. Und nichtsdestotrotz machen wir eine ganz normale Ausgabe. Und Stefan war wieder so nett und hat uns ein paar Trailer zusammengesucht. Und beginnen wollen wir mit einem Animationsfilm von den Machern von How to Train Your Dragon, The Wild Robot. Ja, Stefan, was denkst du?
Ja, ich bin ja jetzt nicht so der Freund von Animationsfilmen. Ich gucke sie mir ab und an gern mal an, aber es ist halt so, ja, ich will nicht sagen Kinderkram, das klingt jetzt blöd, aber ist einfach nicht so mein Metier. Und der Trailer sah gut aus, wie viele von diesen Animationsfilmen, hat mich an Wall-E erinnert, muss ich sagen.
Ja, der Vibe kommt am Anfang unweigerlich auf, so mit dem einsamen Robot und ja. So, ne?
Genau, und hier na, mit Natur und natürlich Botschaft und so und Tränendrüse, alles dabei, was man so erwartet, aber was auch funktioniert im Prinzip, wenn es richtig gemacht ist. Handwerklich sah der top aus. Ich denke auch, wenn man den in 3D gucken würde, ich nehme jetzt einfach mal an, der ist auch auf 3D verfügbar, wird der entsprechend gut aussehen. Und ich nehme mal einfach an, es ist ein gut produzierter Film, der die Zuschauerschaft, für die er gemacht ist, auch zufriedenstellen dürfte.
Ja, das kann ich bestätigen. Ich habe den gleich meiner Frau und meinem Sohn gezeigt und beide, oh, den will ich im Kino sehen. Also von daher Aufgabe erfüllt. Nee, aber er sieht auch wirklich toll aus und ist auch wirklich herzerwärmend schon im Trailer und man spürt richtig die Dramatik und alles. Und wie du schon sagst, so ein bisschen Wall-E-Vibe mit dem einsamen Roboter auf dem Planeten ist natürlich da. Und es ist auch, glaube ich, einige Anleihen so mit dabei, auch mit der Ente, der das Fliegen beibringt und so. Also da ist schon, ich weiß nicht, ob sie nicht vielleicht schon wieder ein bisschen zu viel auch verraten haben, einfach was die Story vielleicht sonst noch hergeben könnte oder so. Muss man mal abwarten. Aber an sich, ja. Ich kann mir auch vorstellen, den anzugucken.
Mhm. Ja, also wie gesagt, ist nicht ganz was für mich. Ich könnte mir den auch angucken, ohne dass ich mich da irgendwie drüber ärgern würde oder so. Aber ist meistens einfach nicht das, was bei mir irgendwie im Player landet. Und auf den Streaming-Diensten ist meistens sowas bei Disney Plus oder Ähnliches zu finden, habe ich eh nicht. Also, ja. Gut. Das ist meine Ausrede.
Ja. Dann bin ich mal auf deine nächste Ausrede gespannt, weil Netflix hast du, das weiß ich.
Das stimmt.
Ne?
Ja, und Chicken Nuggets mag ich auch.
Also, dann ist doch das der Film für dich, oder? Chicken Nugget.
Chicken Nugget, wo sich eine Frau in Chicken Nugget verwandelt.
Ja.
Ich weiß nicht. Man müsste jetzt unseren Asia-Korrespondenten Wolfgang fragen, was er dazu sagt, aber es ist dieser Humor, der nicht so ganz meiner ist, obwohl das schon wieder so schräg aussieht, hat aber, glaube ich, spontan würde ich sagen, eher so den Vibe, wenn er so eine halbe Stunde gehen würde, würde ich ihn mir anschauen. Auf Spielfilmlänge ausgedehnt, weiß ich nicht so recht, ob es funktioniert oder ob meine Nerven das standhalten. Eine Frau verwandelt sich in Chicken Nuggets und die Odyssee, sie wiederherzustellen, keine Ahnung,
also
mit Frankenstein-Anleihen und so und schräg, bunt. Nicht uninteressant tatsächlich, aber... Ich weiß es nicht.
Ja, ich bin auch jetzt ja nicht so der Humor-Fan oder Experte und tue mich damit Komödien auch tendenziell immer schwer. Wie du hier aber schon richtig sagst, ist das so schräg, dass man tatsächlich mal einen Blick riskieren könnte. Mhm. Aber auch da stimme ich dir zu, ob es auf Spielfilmlänge aushaltbar ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Also vielleicht riskiere ich mal einen Blick, weil Netflix habe ich und solange ich es habe, da kann man dann ja auch mal reinschauen. Wahrscheinlich ist aber einer der Filme, die dann irgendwie auf der Watchlist sind und nie geguckt werden.
Ja, eben, weil man sich auch denkt, so, weiß ich nicht.
Ja, und dann kommt, dann doch lieber den und das wollte ich ja auch noch gucken. Mhm. Ne, also von daher, nee, ich glaube nicht.
Ich auch nicht wirklich, ja.
Gut, kommen wir zum dritten Film, wo ich mir ziemlich sicher bin, sagen zu können, den schaust du an, Blackout.
Ah, fang du jetzt mal an.
Soll ich mal anfangen?
Ja, fang du mal an,
genau. Ja, am Anfang wusste ich nicht, als es losgeht, das sieht man, weiß man ja noch nicht, worum es geht. Dann dachte ich, ist nicht so meins, sah ein bisschen zu B-Movie ein bisschen für mich aus, auch von der Optik und allem. Dann dachte ich, okay, mit Werwolf, ja, kann man ja mal gucken. Dann war aber so auch die Special Effects so ein bisschen Hit and Miss für mich. So, manchmal sah es ganz gut aus, manchmal nicht so gut. Deswegen bin ich ganz, ich bin da sehr unschlüssig. Tendenziell würde ich sagen, wahrscheinlich würde ich den nicht gucken.
Ja, ich würde ihn mal wahrscheinlich gucken, bin aber mir definitiv nicht sicher, ob er mir gefallen würde, denn der ist von Larry Fessenden
Ja.
und der hat Filme gemacht, die ich interessant fand. Ich sage bewusst nicht gut, aber die ich interessant fand und Filme gemacht, die grauenhaft waren. Und deswegen bin ich da nicht sicher. Ich hatte mir letztes Jahr den Depraved von ihm angeguckt, von 2019, wo er eine moderne Version von Frankenstein gedreht hatte.
Okay.
Der war nicht, der war interessant, um das mal wieder zu benutzen. Er war nicht schlecht, er war aber auch wirklich nicht gut. Er war einfach interessant, weil er das so mit PTSD und einem alten Kriegsveteranen und sowas halt auch so mit so leicht cheesy Effekten und diesem typischen Indie-Flair und so aufgearbeitet hat, der war interessant. Und jetzt hat er scheinbar Werwolf nach Frankenstein gemacht. Ich hatte mir auch letztes Jahr auf Netflix, war der verfügbar, Beneath angeguckt, über so ein Seemonster, über ein paar Teenies auf dem Boot mit einem Seemonster, der auch so bewusst cheesy schlecht war, also cheesy war, aber den fand ich auch so grauenhaft schlecht dadurch.
Okay.
Also dementsprechend, Larry Fessenden ist bei mir so. Ja, Miss oder okay, sage ich mal so. Und ja, der neue jetzt hier, aus Neugier Blackout würde ich mir angucken. Ich mag Addison Timlin, die hat auch schon bei Depraved mitgespielt. Das war auch ein Grund für mich, den anzugucken. Und ja, bin gespannt drauf, aber da mich noch nie wirklich ein Larry Fessenden-Film umgehauen hat, muss ich gestehen, auch damals Wendigo nicht und Last Winter und Stakeland 2, oder ich glaube, einen hat er davon gemacht, oder irgendwie sowas. Ich weiß es gar nicht mehr, müsste ich nachschauen. Wie auch immer, ist einfach nicht so mein Regisseur. Und
Ja.
dementsprechend bin ich da skeptisch, aber aus Neugier, wenn ich die Möglichkeit habe, würde ich mal reingucken, weil es ist schon immer, also er ist ein interessanter Indie-Regisseur von seinem Stil her, meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, irgendwie hat es mich noch nicht so richtig packen können.
Gut, dann haben wir noch einen Thriller, Blood for Dust. Ja, auch da bin ich ein bisschen unschlüssig. Er sieht ganz gut aus. Ich bin leider jetzt, wie soll ich sagen, nicht so der Riesenfan von Josh Lucas und Kit Harington als Darsteller. Scoot McNairy als Hauptdarsteller, ja, da würde ich tatsächlich gucken. Ja, wie gesagt, ich bin da auch extrem unschlüssig irgendwie. Es ist halt eine, ja, klassische Geschichte, sag ich mal. Wahrscheinlich ohne große Überraschungen. Ich fand, er sah relativ gut oder okay aus, von der Optik her, was mich so ein bisschen angesprochen hat. Und ja, von daher vielleicht, sagen wir mal.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Also ich sehe das auch so, sah in Ordnung aus, so für so einen Crime-Film von der Güteklasse, sage ich mal, oder von der Produktionsgüte, völlig in Ordnung. Darstellerisch ist auch okay. Ich habe nichts gegen Josh Lucas, den habe ich gerade auch erst wieder in der Yellowstone-Serie gesehen. Und gibt dir recht, es ist nichts jetzt, was irgendwie bahnbrechend neu wäre, aber es könnte sein, dass es das auf interessante, also naja, interessant will ich jetzt auch nicht sagen, aber auf routiniert vernünftige Weise die Geschichte erzählt. Ähnlich wie so manch anderer Film dieser Art, die wir in letzter Zeit hatten. Wir hatten auch diesen Red Right Hand mit Orlando Bloom irgendwie vor zwei, drei Podcasts. Der sah auch so ähnlich aus, beziehungsweise halt auch so ein Crime-Thriller mit ein, zwei, drei bekannten Namen. Ja, vielleicht bei Gelegenheit eines Tages mal, aber ich mag Scoot McGarry übrigens auch, finde ich auch gut, aber so wirklich umgehauen hat es mich nicht oder so, dass ich sagen würde, aus dieser Masse an Crime-Thrillern ragt er irgendwie heraus. Dafür hat es nicht gereicht bei mir.
Ja, wie gesagt, es sieht okay, aber solide, aber halt auch altbekannt aus und von daher, ja, mal schauen.
Ja.
Bisschen interessanter sah Late Night with the Devil aus, oder?
Finde ich auch. Und ich hatte tatsächlich irgendwie ja mitgekriegt, dass das auf so eine wahre Begebenheit in Anführungsstrichen beruht. Irgendwie so eine alte Geschichte, dass sowas ausgestrahlt wurde in England. Und frage mich jetzt nicht, wie es heißt. Ghostwatch TV Special war, das habe ich gerade gegoogelt, von 1992. Okay. Und da lief wohl auch irgendwas, war so, na, so die britische Art von H.G. Wells' War of the Worlds, wo auch viele das irgendwie geglaubt haben, als das ausgestrahlt wurde. Und da bezieht sich dieser Film so ein bisschen drauf, scheinbar ein bisschen früher, also 77 statt 92. Aber ich kenne die ganzen Details im Hintergrund nicht. Aber ja, sieht interessant aus. Also klar muss es nicht funktionieren letztendlich, aber hat mal ein bisschen was anderes, so dieses Exorzismus oder es ist ja nicht mal Exorzismus, sondern Besessenheit während Talkshow. Bin ich definitiv neugierig. Mal gucken, wie es denn am Ende wird als Film, aber der hat auf jeden Fall meine Neugier erweckt.
Ja, ist halt tatsächlich die Frage, wie es dann über die volle Laufzeit ist, ne, ob man da, was man da so noch rausholen will. Von daher kommt auch ein bisschen darauf an, wie ja, was ist mit den Zuschauern, wie ist es mehr so, ich sag mal, hintergründig, was den Horror betrifft, oder wird es ein bisschen so mehr Exploitation-mäßig? Das ist ja auch so eine Frage, die man noch im Trailer zumindest nicht direkt beantworten kann.
Richtig.
Also von daher, ja, aber interessant genug, um mal einen Blick zu riskieren, würde ich auch sagen.
Okay.
Gut, damit sind wir bei unseren Trailern schon durch und kommen zu den Last Scene. Und du warst mal wieder im Kino, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, so war es auch. Ich habe es mir nicht nehmen lassen, mir Dune 2 Part 2 gleich anzugucken, also relativ zügig nach Kinostart. O-Ton-Vorstellung, großes Kino, gute Klanganlage hier. Und genau so muss man den sehen, hätte ich was gesagt, denn der gibt einem das, was man möchte, so ungefähr. Er ist nicht mehr so redselig, also ist jetzt, für die es nicht wissen, ist Part 2, vor, glaube ich, 3 Jahren kam der raus.
Ich glaube, ja.
Ich glaube auch, vor 3 Jahren kam Part 1 aus und da war halt viel Aufbau. Frank Herbert's Dune ist ein Roman oder eine Romanreihe, wurde auch schon mal von David Lynch verfilmt. Viele kennen die Verfilmung und Denis Villeneuve hat sich jetzt der Materie angenommen und mit Dune Teil 1 eigentlich einen relativ guten Erfolg gemacht und zumindest auf jeden Fall einen Kritikererfolg, der mir auch gut gefiel. Ich habe nochmal nachgeschlagen und auch den im Vorfeld nochmal geguckt. Starke 7/10 habe ich den gegeben und war jetzt entsprechend gespannt, wie die zweite Hälfte der ursprünglichen Geschichte, ich sag mal des Basiswerks, in Kinoform ist. Hat mir aber nicht viel Sorgen gemacht, muss ich auch sagen, denn ich fand den ersten Teil, wie gesagt, auch schon wirklich ordentlich. Dank des David Lynch-Films wusste ich auch, was in der zweiten Hälfte so folgen wird und wurde nicht enttäuscht, sagen wir es mal so. Also Dune 2 erzählt die Geschichte nahtlos weiter, bringt neue Elemente ins Spiel, also aufbauend auf Teil 1 natürlich. Paul Atreides ist ja jetzt unter den Framen und wird dort so ein bisschen als Messias angesehen, weil er ja Muad'Dib wird, auch über verschiedene Schritte, die ich gar nicht im Detail jetzt aufschlüsseln möchte. Aber auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn. Die wollen natürlich ihren Planeten wieder befreien. Er möchte Rache für den Tod seiner Familie bzw. des ganzen Herrschaftshauses Atreides nehmen. Und ist er nun der Messias oder nicht? Das Ganze ist auch verknüpft mit so ein bisschen zwiespältige Betrachtung von Religion, diesem Messias-Gedanke. Manche nehmen das sehr schnell an und halten ihn dafür und deuten alles in alles, was er tut und sagt, rein. Andere sind da skeptischer, unter anderem auch sein Love Interest Shawnee. Die sieht das halt nicht so, dass er der Messias ist und das führt so ein bisschen zu Reibereien. Er sieht es persönlich auch nicht so, wohl aber seine Mutter, gespielt von Rebecca Ferguson, die nährt das sogar in ihrer neuen Umgebung und pusht dieses Narrativ sozusagen, sodass er dann quasi zum Anführer wird und ähnliches. Während drumherum natürlich große Schlachten toben, beziehungsweise der Planet von den Harkonnen zurückerobert oder überhaupt mal erobert werden möchte. Und ja, der Imperator wacht über alles und integriert im Hintergrund. Ja, wie gesagt, die Handlung ist viel zu komplex, um das jetzt hier hergeben zu wollen. Der Film ist auch handlungstechnisch gut gemacht, definitiv, in dem Sinne, dass man eigentlich die Handlung ganz gut verfolgen kann. Ist dadurch ein bisschen oberflächlich, weil manches ausgelassen wird. Auch gerade, wenn man die Dune 1984-Verfilmung von Lynch kennt, wird man einige Sachen sagen, Mensch, da war doch irgendwie noch das und das. Das wurde ausgelassen, dafür kam ja anderes unbekannt vor. Ist auf jeden Fall eine tolle Verfilmung, die allein wegen dem Sound und den Bildern echt Spaß macht. Hans Zimmer Score ist klasse, das Sounddesign ist cool, die Optik, wunderbare Kamera, Einfahrten und überhaupt Images und wo man einfach merkt, es ist einfach episch eingefangen und man hat so das Gefühl, der Kameramann wusste genau, wo er die Kamera hinstellen musste, um den maximalen Effekt aus dem Shot rauszuholen. Alles gut und darstellerisch auch klasse, die Besetzung ist deutlich größer geworden, klar, einige sind gestorben im ersten Teil, ein paar tauchen wieder auf und neue Gesichter sind auch im Spiel. Den Imperator habe ich ja schon erwähnt. Der hat eine kleine Rolle, wird aber von Christopher Walken gespielt. Der hat eine Tochter, gespielt von Florence Pugh. Es gibt noch diverse andere neue, auch den Bösen des Films sozusagen. Auf seinen Namen komme ich gerade nicht. Im Lynch-Film wurde er von Sting gespielt. Ja, viele neue Gesichter. Zwei, dreiviertel Stunden Film, die aber relativ gut und kurzweilig, würde ich sagen, vorbeiziehen. Es passiert immer was. Man kann fast sagen, Denis Villeneuve hat so ein bisschen auf die Zuschauer gehört, die vielleicht am ersten Teil sagten, ja, zu viel Gerede, wir wollen mehr Action haben. Hier gibt es mehr Action, die ist auch nicht so ausschweifend, sondern immer gut platziert und effektiv. Wer mehr Sandwürmer haben möchte, kriegt mehr Sandwürmer. Und ja, wie gesagt, ist eigentlich wirklich schöner Blockbuster geworden, nicht so dumm. Dadurch, dass sie da in der Wüste gedreht haben, wirkt vieles auch einfach nicht so künstlich wie andere Filme heutzutage. Gerade im Vorprogramm beziehungsweise vorm Film lief dann auch der Trailer zu Godzilla X Kong oder wie der neue auch heißt und der sieht nun arg künstlich aus. Das hatte ich ja auch schon bei dem Vorgängerfilm beanstandet, dass irgendwie Hongkong da nicht mehr aussah wie Hongkong, sondern alles irgendwie so künstlich geglättet wurde. Bei Dune einfach, da es wirklich Wüstenlandschaften sind, in denen einzelne Special Effects reingesetzt wurden, wirkt es gleich ganz anders. Und das mochte ich auch schon am ersten Teil und es geht ja auch nahtlos weiter. Ich sag mal, wer den ersten Teil mochte, wird den zweiten Teil mögen. Wer den ersten Teil so etwas zu rätselig fand, wird auch eine gute Chance haben, dass Teil 2 ihm besser gefällt. Und ich muss auch sagen, ich hoffe einfach, dass es weitergeht. Der Erfolg ist da, aber noch hat ein dritter Teil kein grünes Licht. Offiziell jedenfalls noch nicht. Denis Villeneuve hat gesagt, er hat Ideen dafür. Klar, und es gibt auch literarische Grundlagen, aber Daumen drücken, sage ich mal. Ich würde mir den auf jeden Fall anschauen und kann Dune Part 2 nur empfehlen. Wie gesagt, leichte Schwächen im Bereich Charakterzeichnung, einfach weil es zu viele Charaktere gibt, wo man nicht in die Tiefe gehen könnte. Auch bei der Story, die ist jetzt nicht so wirklich tiefschürfend, sie ist komplex, aber doch oberflächlich irgendwie abgehandelt, nur ein paar Punkte werden vertieft und einfach auch dadurch, dass es wirklich zusammengefügt wurde aus einer wesentlich komplexeren Masse, gibt es so ein paar Momente, wo man denkt, ja, das ist so ein bisschen, ich will nicht sagen gehetzt, aber doch so ein bisschen kompakter und hätte vielleicht ein bisschen mehr atmen dürfen, die Szenen. Es gibt nämlich Momente, wo Paul leicht in die Zukunft gucken kann und dadurch auch seine Meinung schnell ändert. Und dadurch, dass er zum Beispiel nicht in den Süden von Arrakis gehen möchte, so, aber doch irgendwie umgestimmt wird, sage ich mal, durch Vision. Manches wirkt dadurch ein bisschen sprunghaft, so als ob er relativ schnell seine Meinung ändern würde, was nicht ganz so der Fall ist, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt. Aber im Film wirkt es so. Natürlich, wenn man es noch mehr ausgedehnt hätte, hätte auch nicht sein müssen. Also deswegen, da holpert es ganz leicht, aber das ist halt nichts, was einen irgendwie aus dem Fluss bringt oder ähnliches. Dune 2, fette 8 von 10 von mir. Für den 9 hat es nicht ganz gereicht. Wie gesagt, dadurch war es vielleicht ein Tick zu oberflächlich in manchen Bereichen, aber eine ganz klare Empfehlung, den im Kino zu gucken, wenn möglich. Und sonst halt schön zu Hause gemütlich. Aber definitiv ein sehenswerter Film und ein schöner Science-Fiction-Film mit guten Schauspielern, toller Optik, tollem Sound. Also Daumen hoch auf jeden Fall. Und ich habe gelesen, dass du auch noch reingehst.
Ja, nicht. Nächsten vier Tagen ist es, glaube ich, soweit habe ich Karten reserviert, genau. Da gehe ich rein, freue mich auch schon drauf. Also er hat da, nur um das vielleicht ergänzen zu dürfen, nicht auf die Zuschauer gehört, sondern das war von Anfang an so geplant. Er ist eher sowieso eigentlich ein Fan davon, möglichst wenig zu reden, sondern mehr tolle Bilder für sich sprechen zu lassen. Und im ersten war das halt einfach nur dadurch auch bedingt, dass ein bisschen mehr geredet wurde, dass halt einfach, ja, um die Welt einem näher zu bringen und viele Sachen halt zu erklären, die auch im Buch natürlich erstmal in den Anfangsseiten sozusagen ja auch erklärt werden, damit man da in diese Welt auch hineinfindet. Und von daher, ja, jetzt ist ja so mehr oder weniger gesetzt und dadurch konnte er natürlich auch da unnützes Gerede in dem Sinne im zweiten Teil weitgehend vermeiden.
Genau. Also, ja, es passiert auch eigentlich was.
Ja. Gut, sehr schön. Und dann hast du noch einen zweiten Titel für uns.
Ja, richtig. Genau. Ich habe jetzt God is a Bullet nachgeholt. Worum geht's? Es ist einfach eine Geschichte von einem Satanistenkult, das Mädchen entführt, junge Mädels, die entweder umbringt oder sich für sich behält, sozusagen in den eigenen Reihen. Auf jeden Fall nichts Gutes wird draus. Und am Anfang wird die Tochter unseres Hauptprotagonisten entführt und deren Mutter umgebracht und deren neuen Lebensgefährten auch. Der Vater ist Cop. Natürlich versucht man der Sache nachzugehen, aber es gibt nicht wirklich Spuren und man kommt nicht wirklich weiter, wie es denn so ist, bis dann plötzlich ein ehemaliges Sektenmitglied auftaucht, gespielt von Micah Monroe, ausgestiegen, beziehungsweise sie ist gegangen und konnte auch gehen oder verlassen den Kult und bietet ihm jetzt quasi die Hilfe an, aber auch um selbst nochmal wieder in die Nähe zu kommen und eventuell Rache auszuüben oder eventuell ihre eigenen Dämonen zu konfrontieren, wie auch immer man das sehen möchte, ist am Anfang noch nicht so ganz klar. Auf jeden Fall nimmt sie ihn mit sozusagen auf so einen Roadtrip, auf so eine Odyssee der Bande hinterher, sag ich mal, um in dieses Milieu einzusteigen, muss unser Hauptprotagonist auch Tattoos angefertigt bekommen, sage ich mal, weil auch sie ist sehr stark tätowiert und grundsätzlich jeden in dem Milieu begegnet man, der Tattoos und ähnliches hat. Und ja, dann geht es im Prinzip nur finden, möglichst die Tochter rausholen, Rache nehmen und ähnliches. Ich will da auch gar nicht ins Detail gehen. Wer Interesse an dem Film hat, der wird sich auch nicht so sehr an der Story aufhalten, möchte ich behaupten. Was mir an dem Film gefiel, neben Micah Monroe, die ich sowieso sehr gerne sehe, ist einfach, dass der Film A, einfach nihilistisch kalt von der Atmosphäre ist und einfach abgründig finster, inhaltlich und auch stilistisch irgendwo. Das gefiel mir mit am besten. Einfach so der Vibe, den dieser Film ausgestrahlt hat, der definitiv fern von perfekt ist, auf gar keinen Fall, da komme ich gleich noch mal kurz zu. Aber so einfach von der Stimmung her, die er vermittelt, einfach durch die Taten, die ausgeübt werden von den Baddies und ja, das Ganze drumherum, da fand ich es einfach schon sehr reizvoll. Aber ich mag auch solche düsteren Filme, auch Filme, die einfach einen interessanten Vibe haben und auch nicht so optimal sind. Ich sag nur 8 mm oder so, aber von der Stimmung her mag ich auch den. Und der hier hat einfach so mein Geschmack getroffen. Ich fand die Tattoos cool, nicht nur bei Micah Monroe, sondern auch meiner Kellnerin zum Beispiel oder manch anderen. Ich mochte den Style, also dieses dunkle, manchmal regennasse, manchmal Wüste, fand ich eigentlich ganz gut gemacht. Und einfach, dass der für einen Film dieser Art, er ist irgendwo ja ein B-Film, obwohl er in den Kinos lief, aber auch in Sachen Gewaltdarstellung einfach sich nicht zurückgehalten hat. Kommen wir gleich zu einem kleinen Negativpunkt. Vieles davon ist halt auch mit CGI arrangiert worden von der Gewaltdarstellung her. Und kann man mitleben, sage ich mal. Ich habe schon wesentlich Schlechteres gesehen. Aber dadurch hat es so ein bisschen so dieses Over-the-Top-Exploitative-Feeling auch mitschwingen lassen, was auch nicht so ganz optimal war, gerade auch zum Ende hin so ein bisschen. Wie gesagt, der holpert vor sich hin, der Film. Er holpert auch knapp 150 Minuten lang, muss man dazu auch sagen. Und hat so das Merkwürdige, dass ich ihn entweder gern länger gehabt hätte, wo mehr auf einzelne Personen eingegangen wäre, zum Beispiel auf diese Satanistenbande, denn über die erfährt man kaum was. Da hätte ich wirklich gern mehr Zeit verbracht für und auch auf einzelne weitere Personen. Dann hätte ich auch locker noch 20 Minuten gucken können, ohne Probleme, denn die ganze Zeit habe ich mich nicht gelangweilt, fand das völlig in Ordnung. Aber entweder das oder man hätte ihn runterkürzen müssen. Es gibt zum Beispiel einen Plotstrang. Eine Dame wird von January Jones gespielt, die hat zwei Männer in ihrer Umgebung, mit denen sie so ein bisschen, ich will nicht sagen Machenschaften pflegt, aber ich will da auch nichts spoilern. Entweder hätte man den Plotstrang komplett rauslassen können, was auch problemlos für die Handlung möglich gewesen wäre. Ja, oder wie gesagt, mehr Tiefe anreichern. Ich habe so das Gefühl, Nick Cassavetes, der Regisseur, hat den Roman gesehen oder genommen, der dem Film als Grundlage dient und wusste, glaube ich, nicht so recht, was er kürzt und was er rauslässt. Keine Ahnung, ob der Roman jetzt noch länger und ausführlicher in bestimmten Bereichen ist, wo man sagen könnte, okay, er hat irgendwie das Falsche rausgenommen oder zu viel da rausgenommen und zu wenig da. Das kann ich nicht sagen, aber so wirkt der Film trotz seiner 150 Minuten irgendwie simultan zu kurz und zu lang. Je nachdem, wie man drauf guckt. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich fühlte mich nie gelangweilt. Ich mochte so den Stil das von dem Ganzen. Und ja, deswegen kommt er bei mir ein bisschen besser weg als bei der Masse, habe ich so das Gefühl. Aber wie gesagt, ich habe ihn angeguckt und war eigentlich zufrieden und doch irgendwo ein bisschen unzufrieden mit mancher Entscheidung. Aber 6 von 10 bekommt er von mir. Und ich hatte auch noch mal nachträglich bei Schnittberichte geguckt, denn es gibt, wie gesagt, eine kürzere Fassung, die rund 2 Stunden geht, glaube ich. Und tatsächlich auch den Plotstrang, den ich nicht mochte oder beziehungsweise den ich relativ überflüssig fand, da ist der nicht mehr drin. Aber zugleich haben die auch diverse Gewaltszenen und so entschärft für diese kürzere Fassung. Und das wiederum hätte so den Punch geraubt von dem Film. Also ich will auch diese Kurzfassung eigentlich gar nicht gucken, weil ich glaube, die würde mich auch nicht zufriedenstellen, weil sie da einfach auch Sachen rausgenommen haben, die ich definitiv drin lassen hätte. Dadurch bleibt so ein bisschen dieser Beigeschmack, aber an sich war ich durchaus zufrieden. Ja, mit einem kleinen vielleicht Persönlichkeitsbonus, sage ich mal so. Aber 6 von 10 von mir. Du hast ihn auch geguckt, ne?
Ich habe ihn auch schon gesehen, ja. Ich habe auch eine knappe 6 vergeben. Okay. Auch von hauptsächlich wegen so der Stimmung und der Optik. Fand aber auch, also ich hätte nicht für mich, dass er länger dauert, aber ich fand halt die CGI schon ja sehr grenzwertig, weil es halt einfach, fand ich, nicht zum Rest vom Stimmungsbild passte. Das war halt dann, das hat einen immer so ein bisschen rausgerissen, so bei und ja, weil es halt dann doch so viel auch war, weil es ja wirklich dann ein bisschen brutaler zur Sache geht, war es dann tatsächlich, wie du schon sagst, so over the top, was einfach nicht zur Grundstimmung vom Film passte. Und da mich tatsächlich immer ein bisschen so rausgerissen hat, wo ich mir dann auch, da wäre vielleicht ein bisschen weniger mehr gewesen, so.
Ja.
Ne? Also nicht jeder Schuss muss dann in zig Blutfontänen enden. Wäre dann vielleicht auch einfach der Schuss alleine hätte vielleicht auch schon gereicht oder so.
Ja, oder mehr mit Andeutungen arbeiten, dass genau. Man einfach im Kopf sich denken kann, was so der dritte Schuss bewirkt spätestens.
Ja, genau.
Und da wird ja alles gezeigt irgendwie.
Ja.
FSK auch, glaube ich, einen recht guten Tag irgendwie.
Ja, und vor allem dann halt auch so Gesicht und wenn da drüber dann irgendwie so ein Effekt mit CGI gelegt wird und so, das sieht halt einfach irgendwie nicht so wirklich gut aus. Fand ich zumindest.
Nee, gebe ich dir recht. Sehe ich ganz genauso.
Na, ja. Und deswegen, ja. Aber an sich, ja, von der Stimmung her und so mochte ich den schon auch und Michael Monroe war gut, Nikolai Coster-Waldau geht auch in Ordnung. Jamie Foxx in einer kleineren Rolle, also das war schon ganz ordentlich. Ja, das mit den Tattoos fand ich ein bisschen dumm, weil im Endeffekt hätte er da ja schon eine Weile gebraucht, um die
absolut
zu verarbeiten, sage ich jetzt mal. Und die hätte man auch nicht ganz so schnell machen können, weil es waren ja doch ein paar. Also da musste man schon Ja, sehr, sehr wohlwollend drüber hinwegsehen.
Ja, ja. Da draußen in der sandigen Wüste sitzen, Tattoos zu stecken, ist bestimmt richtig gut.
Ja, das kommt noch dazu, ja.
Ja, genau.
Naja. Aber ja, gut.
Aber gut, na. Genau, das war so mein Heimkinofilm der letzten Zeit, hätte ich was gesagt, neben meinem großen Kinofilm. Und ja, dann gebe ich mal an dich ab.
Ja, ich habe mir auf Prime The Contractor angeguckt, eigentlich auch eher so aus Langeweile, wusste nicht so wirklich, was ich gucken sollte. Ja, Chris Pine ist ein ordentlicher Darsteller, dachte ich, das geht schon in Ordnung. Musste dann feststellen, dass mein Freund Ben Foster mal wieder so eine typische Rolle für ihn spielt. Ja, er ist okay, aber er reißt mich halt nicht vom Hocker. Kiefer Sutherland gibt's noch in einer kleineren Rolle und sogar Nina Hoss, die deutsche Schauspielerin, ist dabei, weil ein Großteil auch in Berlin spielt, was ich dann schon wieder ganz nett fand. Worum geht's? Chris Pine spielt James Harper, dekorierter Sergeant First Class bei den Green Berets. Ja, er muss leider aus einem dummen Grund aus der Armee, wird entlassen und hat dann natürlich keine Sozialleistungen mehr und so und geht halt vorm Kollaps finanziellen und sein Kumpel Mike Hawkins, eben gespielt von Ben Foster, gibt ihm sozusagen einen Tipp für ein privates Militärunternehmen, was sonst. Und ja, sie bekommen halt einen Auftrag, nach Berlin zu reisen, wo sie einen Wissenschaftler überwachen sollen. Und ja, es wird dann plötzlich entschieden, dass dieser wohl eine Biowaffe entwickelt und das Team bekommt den Auftrag, die Forschungsdaten zu sichern. Natürlich stellt sich schnell raus, dass dem nicht so ist und ja, die Details braucht man, glaube ich, hier nicht weiter erwähnen. Es ist nichts Neues. Es bleibt auch beim weiteren Ablauf bei wohlbekanntem und ja, schon zigmal gesehenem. Von daher glaube ich, jeder, der den Film guckt, weiß, wie es weitergeht und worauf es hinausläuft. Das Ganze ist solide inszeniert. Es gibt nicht allzu viel Action. Zwei, drei größere Action-Parts, wobei das hauptsächliche die Infiltration da in Berlin ist und dann zum Schluss noch eine größere Aktion, die ich nicht spoilern will. Aber insgesamt, ja, mir fällt leider kein anderes Wort ein als solide und leider aber auch dadurch ein bisschen langweilig, weil es wirklich nichts bietet, was aus der Reihe ist und das solide auch so, ja, normal inszeniert ist, dass es halt einfach heute irgendwie nicht wirklich mehr einen vom Hocker reißt. Es ist okay, wie gesagt, für die Laufzeit, man kann ihn gucken, aber ja, wirklich begeistert in dem Sinne war ich jetzt nicht und von daher gibt es auch wirklich eine klassische 2,5 von 5 oder eine 5 von 10 für The Contractor. Hast du den schon gesehen?
Nee, gesehen habe ich noch nicht. Ich habe gesehen, dass es ihn gibt, also dass er da verfügbar ist, aber bin bisher da noch nicht hängen geblieben. Okay. Weil ich genau das schon gedacht habe, was mich nicht wirklich abschreckt, muss ich auch sagen.
Nein, mich eigentlich auch nicht, aber es ist halt, wenn dann gar nichts außergewöhnlich oder irgendwas dabei, so sagst, okay, das ist ein Grund, den zu gucken oder das hebt ihn so ein bisschen vom Rest ab oder null, gar nichts. Das ist so richtig Textbook, so zack und wie muss ich so einen Film machen und daran wurde sich gehalten.
Ja, okay. Ja, aber wie gesagt, ich werde ihn noch anschauen, definitiv. Geld dafür ausgeben würde ich nicht, wenn er im Abo weiterhin mit drin ist, werde ich ihn da auf jeden Fall mitnehmen. Und ja, wie gesagt, mit gedämpften Erwartungen, aber so, wenn man gerade Lust auf sowas hat, denke ich mal, oder Langeweile hat, wie du selbst sagst, gibt es bestimmt auch schlimmere Filme, die man sich angucken kann.
Definitiv. Also, ja. Wie gesagt, die Action ist solide zwischendrin, gibt ein paar Tote. Also, aber es ist halt, selbst Nina Hoss ist ja, die war für sie wahrscheinlich ein guter Paycheck. Die hat kaum was zu tun und ist ja schon eher eigentlich ein bisschen eine bessere Schauspielerin in Deutschland zumindest. Und von daher, ja, wirkte das auch ein bisschen lustig in dem Sinn. Aber gut.
Ja. Aber die hat sich auch schon da durch eine Jack Ryan-Staffel gekämpft.
Ja, auch dieses, da wird sie wahrscheinlich dann gedacht haben, ach komm, da können wir dann gleich weitermachen.
Genau.
Ja, dann habe ich mir einen neuen Film auf Netflix angeguckt, der gerade frisch reingekommen ist, weil ich mir dachte, okay, Taiwan hat jetzt nicht ganz so viele Filme. Und da tauchte The Pig, The Snake and The Pigeon auf. Ja, Worum geht's? Chen Kui-lin ist ja ein Attentäter in der Unterwelt, der infiltriert eines Tages eine Beerdigung und schießt einen hochrangigen Gangsterboss nieder. Parallel dazu ist gerade Detective Chen Hui auf dieser Beerdigung, um sozusagen die Sache zu überwachen und vielleicht Beweise zu finden, und verfolgt Kui-lin. Die zwei kämpfen miteinander, Kui-lin gewinnt und kann fliehen, und Detective Chen verliert dabei auch noch ein Auge. Die Zeit vergeht, 4 Jahre später ist unser Hauptprotagonist Chen in ärztlicher Untersuchung bei Dr. Chang, eine Doktorin, die halt für die Unterwelt arbeitet und Kugeln entfernt und ähnliches, was halt so ansteht, und er erfährt von ihr, dass er Stage 4, also Lungenkrebs hat und mehr oder weniger nur noch 3 bis 6 Monate zu leben hat. Konfrontiert mit dieser Krankheit entschließt er sich dann, sich der Polizei zu stellen, weil hat ja eh alles keinen Sinn mehr. Lustigerweise muss er auf der Polizei sich aber anstellen, weil viele da sind, die irgendwelche Anzeigen aufgeben wollen. Und als er so in der Reihe steht, fällt sein Blick auf eine Gesuchttafel, und da muss er feststellen, dass er nur der drittgesuchteste Mensch oder Kriminelle in Taiwan ist, und das findet er gar nicht schön. Und deswegen denkt er sich, okay, bevor ich abtrete, suche ich die anderen zwei und mach mich zur Nummer 1. Und das ist im Endeffekt die Handlung, dass er sich auf die Suche macht nach 2 Kriminellen, die mehr gesucht werden als er. Einmal Honky und einmal Bullhead. Und das sind dann so die nächsten 2 Teile des Films, wie er mehr oder weniger diese beiden sucht und auch findet. Das Ganze ist ein bisschen holprig inszeniert, und am Anfang dachte ich auch, ich weiß nicht, irgendwie zieht sich's ein bisschen, aber sobald das in Richtung der Überwachung des ersten Kriminellen geht, den er liquidieren will, wird's echt interessant und immer besser. Und es macht dann auch richtig Laune, den zu gucken, was erstens an dem sympathischen Hauptdarsteller liegt, zweitens an der recht guten Optik, die mir gut gefallen hat. Also filmisch sieht der echt schön aus. Der Score ist ziemlich cool irgendwie und passend. Und er wird dann auch echt ein bisschen brutal, teilweise jetzt nicht übermäßig, aber es gibt viele Tote. Es ist einfach echt interessant, dieser Geschichte zuzugucken. Es gibt noch eine mehr oder minder große Überraschung am Ende natürlich, wie üblich in so Filmen. Mich hat es nicht überrascht, aber wie Konsequenz dann im Endeffekt zum Ende umgesetzt wurde, war ich dann doch echt überrascht und fand es auch ziemlich gut. Weswegen mir der im Endeffekt sehr gut gefallen hat. Wer auf asiatische Filme mag, angucken. Wie gesagt, am Anfang auch ein bisschen durchhalten, aber er lohnt sich im Großen und Ganzen eigentlich schon in meinen Augen. Er ist nicht perfekt, aber ich bereue es nicht, ihn angeguckt zu haben. Sternewertungstechnisch würde ich sagen 3,5 von 5 oder 7 von 10. Und wie gesagt, gibt's auf Netflix. Das Pig, the Snake and the Pigeon. Warum der Titel so heißt, weiß ich nicht mal. Okay. Vielleicht die 3 Kriminellen, so ja. Kann ich mir vorstellen, weil der eine ist tatsächlich ein bisschen ein Schwein. Der eine, könnte man sagen, die Schlange. Wer die Taube ist, weiß ich nicht, ob er sich oder Chen Kui-lin so bezeichnet. Da kenne ich mich zu wenig aus in asiatischer Tiermythologie oder ähnlichem, ob man das da irgendwie zuordnen könnte. Aber definitiv unterhaltsam.
Was für mich? Fragezeichen?
Schwierig. Weil es ist schon so ein bisschen eine Komödie, und er hat schon auch so komödiantische Elemente. Aber da würde ich mich bei dem echt schwer tun. Also da, ich könnte mir vorstellen, dass er dir gefällt, aber es kann auch sein, dass du sagst, was für ein Rotz. Okay. Also da bin ich echt unschlüssig. Also oft weiß ich es ja oder kann es mir vorstellen, wie es so in dein Sehverhalten passen würde, aber bei dem Weiß ich nicht. Also der Humor ist jetzt nicht so schenkelklopfend und es gibt auch keine so übermäßig traurige oder lustige Beerdigung oder ähnliches so. Aber ja, keine Ahnung. Versuch's halt vielleicht, wenn du mal Bock drauf hast. Ja, okay. Irgendwie, wie gesagt, gibt es ja auch auf Netflix. Nur nicht jetzt von der ersten halben Stunde abschrecken lassen, sagen wir mal so.
Okay.
Na, also wenn du mal so, wenn er beim ersten ist, den er da jagt und du dann sagst, nee, eigentlich bin ich immer noch nicht warm, dann kannst du ausschalten.
Okay, merke ich mir mal.
Gut, ja, so viel zu unseren Last Scene. Und dann kommen wir zu unserer Hauptreview heute. Und ja, Wolfgang hat sich ja vielleicht auch gedrückt, wir wissen es nicht, weil wir besprechen heute dann ja doch ein Genrefilm, wenn man es so sehen will, und zwar Trunk Locked In. Und Stefan gibt uns mal eine kurze Inhaltsangabe.
Ja, und ein deutscher Genrefilm.
Ja, das kommt ja noch dazu. Ja, ich wollte nicht zu viel vorne wegnehmen.
Genau, aber wird ja nicht ganz klar bei dem Titel. Ne?
Nee, das stimmt.
Nee. Ja, nee, genau, wir haben uns Trunk Locked In vorgenommen.
Wobei, und wenn ich da kurz noch einsteigen darf, ja. Kofferraum eingesperrt willst. Ich weiß nicht, ob das so ein toller Titel wäre, aber gut.
Ja, das stimmt. Das hat nicht so den Klang.
Nee, ne, nicht wirklich.
Ja, ja. Genau, aber worum geht es in diesem Film? Es geht um Malina. Die findet sich am Anfang des Films in einem Kofferraum wieder. Und zwar noch keinen verschlossenen Kofferraum, sondern sie kann noch rausgucken, sag ich mal, draußen regnet es. Sie kann aber ihre Beine nicht bewegen, ist betäubt, ein bisschen duselig und so und weiß nicht, wie sie dorthin geraten ist. Denn das Letzte im Prinzip, was sie noch im Kopf hatte, ist, dass sie mit ihrem Freund Enno eine Reise machen wollte. Sie wollten abhauen, ich glaube nach Südamerika war das, und waren dann irgendwie Richtung, ich glaube Frankfurt Flughafen, wollten sie per Anhalter fahren. Dann ist irgendwas geschehen und jetzt wacht sie da auf, es ist dunkel, es regnet draußen. Wie gesagt, sie kann ihre Beine nicht spüren. Sie versucht rauszugucken oder rauszukommen, sieht, dass eigentlich ihre ganzen Sachen in der Mülltüte kurz vorm Kofferraum liegen. Und da geht ihr Handy plötzlich an. Sie sieht aber auch, dass sich jemand dem Kofferraum oder dem Auto nähert. Also versucht sie noch auf jeden Fall dieses Handy zu ergreifen, was es ihr tatsächlich auch gelingt. Sie kann es also an sich nehmen, bevor der Kofferraum dann dicht gemacht wird und derjenige, der sie offenbar verschleppt hat, losfährt. Gut, dadurch, dass sie ein Handy hat, hat sie auch Kontakt zur Außenwelt, sofern Netz vorhanden ist. Und so versucht sie natürlich, auf sich aufmerksam zu machen auf ihre Situation. Selbstverständlich versucht sie erstmal Enno anzurufen, der geht irgendwie nicht ran. Dann versucht ihr Vater, sie anzurufen. Es kommen so ein paar Hintergrundinformationen rein, als sie dann sagt, dass sie entführt wird, dass etwas in ihrer Vergangenheit vorgefallen ist. Was ich jetzt auch gar nicht spoilern will, dass damit eventuell zu tun hängt. Vielleicht wurde sie nicht einfach geroofied, sage ich mal, sondern gezielt entführt. Und ja, wer weiß, was mit ihr passieren soll. Denn sie stellt nämlich auch fest, als die Betäubung so ein bisschen abklingt oder sie grundsätzlich mal so ein bisschen ihre Lage anguckt, dass man ihr offenbar eine Niere rausgenommen hat. Ja, die klassische urbane Legende, hätte ich fast gesagt. Nur, dass man nicht in einem Hotelzimmer in der Badewanne voller Eis aufwacht, sondern sie halt im Kofferraum. Aber wie gesagt, könnten die auch Lösegeld verlangen? Was wollen die mit ihr? Was passiert da noch? Wie kann sie da rauskommen? Irgendwann kriegt sie am Ende der Telefonleitung eine Polizistin ran, die ihr gut zuspricht, sage ich mal, und sie so ein bisschen versucht durchzulotsen durch diese Situation. Und es gibt noch ein paar andere Gegenstände, die sie in diesem Kofferraum findet, die ihr eventuell nützlich sein könnten. Unter anderem ja eine Flasche Schnaps, hätte ich was gesagt, eine kleine GoPro-Kamera und ja irgendwann auch ein Feuerzeug und so. Ja, gut. Wir merken schon, es ist eine begrenzte Location und dieser ganze Film oder ein Großteil des Films, der größte Teil des Films spielt sich halt in diesem Kofferraum ab, wie sie versucht, Kontakt aufzunehmen, zu koordinieren mit der Polizeileitstelle, mit der Dame, dass man sie eventuell findet, dass sie selbst der Sache auf die Spur kommt, was auch mit Enno passiert ist, verdammte Axt, und was das Ganze eigentlich soll. Sie selbst muss sie natürlich auch verarzten, als sie merkt, okay, es blutet schon ganz schön, was da unten die Wunde ist, denn die ist inzwischen nämlich aufgegangen. Ja, diverse Problemfälle, die da auf sie einprasseln, und die Uhr tickt, denn sie hört auch durch Zufall, dass zu einer bestimmten Uhrzeit irgendwie etwas passieren soll mit ihr, und dementsprechend haben wir auch nochmal dieses klassische Ticking-Clock-Szenario da mit drin. Ja, also eine Menge vereint in diesem deutschen Genrewerk. So viel zur Inhaltsangabe.
Ja, super. Dann steigen wir hier mal ein in Trunk Locked In. Ich hatte ja eine nette Nachricht ins Forum geschrieben, als ich angefangen habe, den zu gucken, die ja schon so einen kleinen Einblick daran gab, wie meine Gemütslage so ist. Und ich möchte euch den auch nicht vorenthalten. Ich hatte geschrieben, 10 Minuten vorbei, ich bin um Jahre gealtert und mein Hirn verblödet von Minute zu Minute mehr.
Geht's dir denn jetzt gut?
Ein bisschen besser. Okay. Aber das lag halt für mich hauptsächlich einfach an diesen strunzdummen Dialogen und an dem einfach, was gesprochen wurde, übers Telefon primär erstmal, weil das war halt alles so gekünstelt und komisch und ich weiß nicht, ob Deutsche einfach nicht dazu in der Lage sind, normale Sachen irgendwie zu sagen oder zu schreiben in Filmen. Für mich klingt das immer irgendwie dämlich. Ich weiß nicht warum, aber ich denke immer, was sind das für Menschen, die sich so unterhalten oder so Nachrichten schicken? Ich meine, sie ruft da ihre Schwester an, die da überhaupt, also mein, das ist die Schwester, ne? Also die da überhaupt nicht drauf reagiert und wo ich mir echt denke, hallo? Also da muss man schon...
Mitten in der Nacht, Mensch.
Bitte?
Ja? Mitten in der Nacht.
Ja.
Verdammte Verwandtschaft, was willst du?
Ja.
Ja, ich will das gar nicht entschuldigen, weil
ne, ging aber genau das war halt so das Erste, wo ich mir dachte, oh nee, irgendwie, ne?
Ja.
Und auch, was mich, ja, was nicht gestört, aber was halt auch wieder so ein Ding war, wie viel Platz in diesem fucking Kofferraum einfach war. Das ist
ein großer Audi gewesen.
Ne? Ja, ja, genau. Ja, unglaublich. Ja. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Also es gab halt einfach so viele Sachen, wo ich dann einfach dachte, das ist, ich weiß nicht, ob man es nicht einfach irgendwie hätte besser machen können oder so. Weiß nicht, wie es dir da ging.
Ich kann das eigentlich unterschreiben, aber irgendwann will ich sagen,
ergibt man sich.
Genau, da ergibt man sich. Das ist richtig. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Grundsätzlich ist ja dieses Szenario nichts Neues.
Nee.
Wir kennen The Call mit Halle Berry. Ich habe noch Break gesehen, wo Stephen Dorff eine ganze Zeit, also einen kompletten Film im Kofferraum verbracht hat.
Ja. Yeah.
The Guilty gab es das Original und das Remake. Gut, das war halt über die Telefonleitung, aber prinzipiell ne, begrenztes Szenario kennt man auch aufs Buried etc.
Ja.
Gut, jetzt haben wir ja die deutsche Variante davon, wovon aber auch viel Englisch gesprochen wird dafür, dass es ein deutscher Film ist.
Ja.
Muss man ja auch sagen. Also grundsätzlich bin ich schon auch mit der Erwartungshaltung reingegangen, niedrig. Messlatte niedrig. Wegen den Vorbildern, die ich auch nicht so berauschend fand, wegen deinem Kommentar, wo ich dachte, oh, was kommt denn jetzt? und wie gesagt, irgendwann, wenn man sich auf bestimmte Sachen einlässt und ja, es gibt noch diverse andere Sachen, die mich gestört haben, fand ich, ging es aber eigentlich.
Ja.
Weil tatsächlich ein paar Sachen drin waren, die ich gut fand, auch so die Abwechslung reingebracht haben. Ein paar Sachen fand ich doof, auf jeden Fall. Aber ich fand, es ging. Und am Anfang gebe ich dir recht, wie gesagt, so als man so dies und jenes. Aber ja, es ist so der Klassiker, klar hätte der Film auch locker 20 Minuten kürzer sein können.
Auch dieses, natürlich, ja. Aber das weiß man ja am Anfang noch nicht,
genau,
dass es dann so schwer wird. Nein, was halt dann aber auch einfach noch dazu kam, einfach so, wo du wirklich dein Gehirn auf Urlaub schicken musst, ist halt, sie telefoniert hinten drin und der vorne hört nichts, aber wenn er vorne was macht, hört sie hinten alles.
Was ich auch dachte, so ist das, habe ich nur einen Denkfehler gemacht oder hat der Film einen riesen Denkfehler gemacht? Warum zur Hölle brauchte sie Netz, um GPS-Ortung zu machen? Oder Internetguthaben?
Das ich habe keine Ahnung. Also ich weiß es nicht.
Völlig unterschiedliche Sachen.
Weil ja, sie ja dieses, aber ich glaube, das Netz braucht es ja nur, um die GPS-Daten dann wegzuschicken, nicht um sie, weil gesehen hat sie sie, glaube ich, aber irgendwie um sie wegzuschicken, ja. Nein, aber ja. Das ist halt auch so ein Ding, warum rufe ich erst irgendwie meine Schwester an oder Und ich bin in einem Kofferraum da. Das Erste, was ich tue, ist die Polizei anzurufen und nicht meine Schwester.
Ja.
Ne, so. Oder irgendwie, oder warum dann den Freund noch, den kann ich hinterher immer noch anrufen und versuchen, wo der ist. Oder, aber als Erstes geht es mir doch darum, ich will mein Leben retten, ich bin hier in einem Kofferraum, wo ist die fucking Polizei? Und ich habe Netz und ich rufe die an. Ja. Ne, also das war schon das Erste, wo ich dachte, hallo? Ne? Also ich meine, warum diese Reihenfolge? Ich meine, warum sie hätten ja trotzdem erst die Polizei anrufen können, hätten dann, was weiß ich, versuchen können, ihren Freund zu erreichen, weil, hey, dem ist vielleicht auch was passiert, sie weiß es nicht mehr, sie kann sich nicht erinnern. Dann erreicht sie den nicht, ich versuche meine Schwester, was die mir, mein Vater, das hätte ich ja alles dann danach auch machen können und dann hätte das auch irgendwie eine andere Dynamik gehabt und eine Nachvollziehbarkeit, aber warum die Polizei als Letztes so ungefähr, weißt du, so erst alle anderen mal, ach, ich telefoniere jetzt meine Familie mal ab und mal gucken, was die so machen, ob die mir vielleicht helfen können. Und warum hat sie dann auch zum Beispiel das Foto von dem Typen, das sie dann tatsächlich ja irgendwann aufnehmen kann, ihrem Vater geschickt und nicht der Polizei direkt? Und also es war halt einfach so viel dummes Zeug irgendwie dabei, wo du einfach irgendwann denkst, war das jetzt irgendwie, wer denkt sich sowas aus?
Ja, sie war halt durcheinander. Ne?
Ja, genau. Ja. Ja. Das wird's gehen. Sie war einfach durcheinander. Ja.
Und betäubt.
Ne? Ja, ja, genau. Ja, da kann man nicht mehr so klar denken.
Ich weiß nicht, ob man ohne zweite Niere so denkt. Oder
ja. So. Ja, das wird es wahrscheinlich gewesen sein. Ja, jetzt hast du wieder voll gespoilert, du.
Naja, das mit der Niere habe ich schon einmal angefangen. Es ist jetzt auch nicht so.
Jetzt ist auch egal.
Wirklich kriegsentscheidend für den Film ist dieser Punkt jetzt auch irgendwie so gar nicht.
Nee, nicht wirklich. Also, nein, aber um mal jetzt da von den negativen Sachen wegzukommen, was mich halt tatsächlich irgendwann dann, nachdem ich sage jetzt mal tatsächlich die Dialoge einfach auch ein bisschen ausgeblendet habe, was mir gut gefallen hat, war die Optik.
Ja. Finde ich nämlich auch.
Die war wirklich für einen deutschen Filmbeitrag. Das sah gar nicht mal so deutsch aus, was ich hoch anrechnen muss. Mhm. Ne? Und auch so mit den Lichteffekten und mit dem im Kofferraum drin und allem. Also das fand ich tatsächlich wirklich gut gemacht. Auch so, als sie dann nach hinten rausgucken konnte, mal nach einer gewissen Aktion und da bestimmte Sachen gesehen hat, die da abgelaufen und passiert sind. Das fand ich alles ziemlich gut gemacht und echt visuell gut eingefangen.
Bin ich ganz bei dir, sehe ich auch so. Also sie haben es natürlich durch die Kameratricks und so hingekriegt, dass der Kofferraum auch gleich doppelt so groß wird,
wie du selbst sagst.
Ja. Aber es hat gut funktioniert. Also es wurde nicht langweilig, es war halt nicht immer nur die Kamera direkt am Mann.
Ja.
Man hat gemerkt, dass eine gewisse Enge da ist in manchen Szenen. Wie gesagt, manchmal wirkt er etwas größer, als er ist. Aber fand ich auch. Die Optik fand ich nett. Ich fand auch ein paar visuelle Einfälle einfach ganz cool gemacht, so wie man die Kamera wohin hält. Bin ich ganz bei dir. Das finde ich, hat gut funktioniert und hat einen auch so ein bisschen bei Laune gehalten, damit
absolut.
Das Szenario einfach nicht zu trist
wird. Ne? Ich fand dann, wie gesagt, an der Optik konnte ich mich dann tatsächlich so ein bisschen mit langhangeln und mir so einen gewissen Spaß an der Sache noch behalten. Fand dann aber trotzdem auch hin zum Schluss hin halt ein paar Sachen, die nicht wirklich so schön oder ich weiß nicht, warum es dann unbedingt sein musste, so als dann zum Beispiel der Kofferraum verlassen wurde. Und ne, so, irgendwann muss es natürlich so sein, aber ich fand es aber auch gar nicht nötig, ne, dass man das zeigt oder auch dieses Gespräch dann und so und was dann passiert. Hätten sie sich sparen können. Ich fand die Idee, wie sie sozusagen dann eine Nachricht nach vorne lanciert, um da für ein Umdenken zu sorgen, fand ich gut. Aber wie gesagt, der Kamerawechsel nach vorne, der hätte nicht sein müssen, meiner Meinung nach.
Ja, man hätte sich sparen können, das richtig oder anders angehen können.
Ja.
Ich kann es verstehen, warum sie es mit reingebracht haben, einfach um noch ein bisschen Abwechslung reinzubringen, glaube ich.
Ja, aber sie hätten es ja gleich dann auch von hinten machen können, dass dann angehalten wird, ausgestiegen wird, der Kofferraum geöffnet wird so und dann eine Konversation vielleicht nochmal stattfindet oder so, damit es halt hinten bleibt, weißt du, so. Aber dieses komplette Wechsel nach vorne, das war irgendwie so ein Bruch und den fand ich nicht so schön.
Ja. Nee, aber wie gesagt, ich fand ein paar Ideen auch ganz nett, einfach so, ne, was sie da so, als sie da, was waren das, Wagenheber oder so, die da rauskämpfen musste.
Ja.
So. Oder auch, wie sie das Nummernschild ablesen wollte und oder, ne,
auch durch. Ja, auch mit dem Benzin und so. Also, ja. Sie hat ja tatsächlich so ein paar ganz nette Ideen gehabt und das versucht. So, war ja irgendwie ganz, ganz, ganz brauchbar und das tatsächlich noch einigermaßen nachvollziehbar umgesetzt und ja, von daher waren das dann so die Komponenten, die mir den Film nicht ganz verleidet haben, sagen wir so.
Ja, genau. Und ich fand auch, wie gesagt, irgendwann fand ich es durchaus ansprechend, also ja, war unterhaltsam, sagen wir es mal so. Wie gesagt, du kannst nitpicken da ohne Ende und das alles nicht so viel her. Die Darstellerin fand ich völlig in Ordnung.
Absolut, ja. Die hat das sehr solide gemacht. Also da gibt's nichts dran auszusetzen. Ich fand den Hauptgangster war auch cool, so von der Stimme und den haben sie ganz gut gecastet gehabt und so. Das hat schon ganz gut gepasst von der Optik her an allem. Also das muss ich tatsächlich sagen.
Mhm. Genau. Also deswegen dachte ich eigentlich auch so, ja, kann man sich angucken.
Ja. Auf jeden Fall. Die Musikauswahl fand ich ein bisschen unglücklich. Man Without Hats, Safety Dance, weiß ich jetzt nicht wirklich, warum der ausgewählt wurde. Das ist ein nettes Lied, ich mag es ganz gern.
Also ich mag das auch.
Ne, ja. Von daher okay, aber passte jetzt nicht so wirklich in den Kontext. Marianne Rosenberg, er gehört zu mir, war zumindest textlich schon eher am Film dran, ne, so.
Aber das ist,
aber es ist halt Lied, einfach ein nerviges Lied.
Richtig. Ganz genau.
Von daher, ja, schwierig, aber gut.
Ja.
Ja. Und um's dann noch endgültig zu, oder ich fand die Schlusseinstellung kacke.
Ja, ich hab tatsächlich irgendwie so ein bisschen überlebt. Ja, na klar, ich weiß genau, was du meinst, aber ja, ne, auch alles vor dem Schluss. Also so die letzten Momente.
Ja.
Ne, du wirst wissen, was ich meine.
Ja.
Das war halt so, ja. Ne,
ja.
Es ist halt so dieses nochmal.
Ja, so, wo man dann auch, ja, warum kein eindeutiges Ende? So, ne? Warum muss man das so halb irgendwie in den Raum stellen oder das hat mir nicht gefallen. Entweder Hü oder Hot. Ich bin da nicht so ein Fan davon.
Aber sonst, ja.
Ja.
Irgendwie als der Geisterfahrer-Part war, dachte ich auch so, ja gut, haben sie dann nochmal so eine Action-Szene irgendwie reingebaut und dabei fällt mir ein, so manchmal hat man auch so das Gefühl gehabt, so dass dieser Wagen einfach nur stillsteht die ganze
Zeit. Ja. Ne? Das so, stimmt, das
ist, ja. Ja, nee, ist ja schön, also, dass manche
Autobahn die Geisterfahrt ist, aber, war ganz lustig gemacht, muss man tatsächlich sagen, also ne, auch von der Idee her.
Genau.
Aber tatsächlich einfach viel zu lang.
Ja. Genau, also wie gesagt, man kann über so ein paar Sachen, ne, sich ärgern oder wenn man es denn möchte, auseinandernehmen, klar, aber irgendwo fand ich mich ganz solide unterhalten und
Und für, es ist halt einfach ein deutscher Genrebeitrag, ne? Das ist irgendwie, gibt's halt leider viel zu selten und deswegen gibt's halt auch irgendwie, ich weiß nicht, auch nicht wirklich gute, weil die Übung einfach nicht da ist und es gibt keine so wirklich eigene Handschrift oder viel zu selten, sagen wir es jetzt mal so. Und das merkt man dem, finde ich, auch wieder an.
Das ist richtig. Und ich werde mir jetzt irgendwie demnächst auch mal diesen Kicker-Film auf Netflix da angucken. Ich komme gerade nicht auf den Namen.
60 Minutes.
60 Minutes, so Lola Rent mit Kicken.
Ja.
Wo ich aber auch so Ähnliches erwarte einfach. So ist nett, dass man es macht. Und klar, sollen sie auch mal.
Ja, aber da wirkte der Trailer schon so hölzern. Also ich glaube nicht, dass ich mich da irgendwie überwinden kann. Ja. Ich meine, die selbst die Fights sahen scheiße aus.
Genau, da bin ich mal gespannt, wie es so
wird. Weißt du? So,
Ja, weil prinzipiell gibt es hier bestimmt auch gute Kicker in Deutschland. Und aber wie gesagt, die deutsche Genrekost wirkt einfach oft so hölzern. Oder so weiß ich nicht. Ne? Entweder gewollt, aber es ist ja. Ist schwer zu sagen. Also der einzige Genrefilm, so richtig, ein richtiger Genrefilm, der mir gefällt, wo ich sage, jipp, den mag ich, ist Tattoo.
Ja.
Den finde ich voll gut, aber so
ja, aber der andere, der hatte, ja, glaube ich, wenn einfach so erstens mal das, was wir mögen, das Düstere einfach angenommen.
Richtig.
Und dann aber auch das Deutschsein oder dieses einfach angenommen, ohne irgendwie sich zu verstellen. So, und deswegen fand ich den ganz interessant. Ne? Irgendwie. Ich auch. Und da bei Trunk ist es auch wieder so, da ich fand auch bei Tattoo, kann ich mich nicht erinnern, dass die Dialoge auch so kacke waren. So, ne? Die haben halt, also deswegen, ich weiß nicht, nee.
Ja, es ist halt schwierig, gerade mit deutscher Kost irgendwie.
Ja. Weil,
ne, theoretisch haben wir ja einige gute Regisseure.
Ja.
Und die auch im Ausland immer was bringen. Und man sieht auch, dass ausländische Produktionen in Deutschland auch gute Sachen zustande kriegen.
Ja.
So von den Locations und wie du hast den Collector erwähnt oder so. Na, also daran liegt jetzt auch nicht, wenn man sagt, ja, die Locations sind alle so altbacken. Nee, das ist es nicht.
Nee. Ja. Aber also, es ist, wie gesagt, das immer irgendwie ein bisschen schwierig. Und ich keine Ahnung, warum das immer irgendwie alles so, ja, tatsächlich, hölzern ist wirklich das richtige Wort, wirkt, die kriegen es nicht so wirklich hin.
Nee, aber gut, wie gesagt, hier haben sie zumindest die Optik und so ganz gut hingekriegt.
Definitiv, das war ja schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung, aber da geht noch mehr. Wenn die Dialoge, an den Dialogen müssen sie definitiv noch arbeiten.
Ja, die hat auch der Regisseur geschrieben,
ja, okay,
dessen Spielfilmdebüt das übrigens war. Dementsprechend, sage ich mal, kann noch was kommen.
Ja.
Ne? Deswegen, der hat vorher irgendwie eine Serie gemacht, Wishlist, sagt mir null.
Sagt mir auch nichts.
Genau, und irgendwie zwei Kurzfilme oder so.
Ja.
Aber wie gesagt, sein Spielfilmdebüt. Und dementsprechend, ja. Also beziehungsweise ich sehe gerade irgendwie ein TV-Movie hat er dann auch gemacht, Schattenmoor, aber das sagt mir erst recht nichts.
Also, nee, habe ich auch nicht
gesehen.
Deswegen. Ich gucke ja eher mal deutsche Sachen, so ein Film auch oder so, aber der sagt mir jetzt tatsächlich auch nichts.
Ja, also deswegen, ja, warum nicht? Also ne, den Style hat er schon mal irgendwie drauf.
Ja.
Wenn er es jetzt noch hinkriegt, vielleicht einen anderen zu finden, dem ein besseres Drehbuch reicht. Dann
ja, könnte, und die Dialoge schreibt, genau.
Genau, genau.
Also, dann könnte es ein bisschen besser werden, weil da ist definitiv noch Luft nach oben.
Ja. Aber es ist möglich, weil der ist ja auch weltweit rausgekommen, der
Schlag. Er wird auch, glaube ich, so schon ganz gut angenommen in dem Sinne. Meine, das passiert ja deutschen Filmen gern mal oder auch Serien, dass sie international besser angekommen wie in Deutschland.
Ja, das stimmt.
Aber ja, mal gucken, also was der dann noch kann, der Regisseur. Mhm. Ich meine, ich finde, gut finde ich, dass Netflix sowas, Prime meine ich Prime. In dem Fall, Prime. Genau, aber halt, dass Streamingdienste so Filme dann tatsächlich rausbringen und Regisseuren eine Chance geben, definitiv.
Ja.
Auch wenn es jetzt nicht der beste Film war.
Ja, eben. Aber wie gesagt, auch da möchte ich sagen, gibt es auch viel, viel Schlechteres.
Ja, auch international, muss man natürlich auch sagen. Also da wissen wir auch, haben wir auch selber einiges schon gesehen.
Ja.
Ne?
Mhm.
Gut.
Jo.
Sonst noch was zu Trunk Locked In, außer dass der Titel noch scheiße ist, aber wie gesagt, Deutsch wäre es auch nicht besser.
Ja, und so ist es gleich international.
Ja.
Ja. Nee, Wertungen fehlen uns
noch. Ja, was Mach meinst mal. Du? Was, was gibst du?
Es ist schwierig.
Na, definitiv.
Ich bin irgendwo zwischen einer 5 und einer 6 hängen geblieben.
Okay.
Eher gute 5, so ungefähr.
Ja. Ich also ich komme bei mir definitiv nicht über die 5 raus.
Mm.
War so am Überlegen, aber es ist ein guter Versuch. Wie gesagt, die Optik hat mich tatsächlich angesprochen. Wenn man sich dann irgendwann an die Dialoge weghört, dann geht es auch einigermaßen. Und von daher bin ich bei einer knappen 5 von 10 auch, ja.
Ja, weil wie gesagt, tatsächlich so am Anfang dachte ich, ja, es ist so nicht ganz so schlimm, wie ich es mir ausgemalt hatte nach deinem Kommentar.
Ja.
Aber ich bin tatsächlich irgendwie reingekommen. Am Anfang ging sie mir auch mir so leicht auf den Puffer, wahrscheinlich wegen dieser blöden Telefongeschichten.
Ja.
Und als sich das so ein bisschen auch eingegroovt hat.
Und ja, als sie weniger telefoniert hat und mehr auf sich fokussiert hatte, wurde es tatsächlich interessanter.
Genau, und deswegen irgendwann fühlte ich mich da ganz solide unterhalten mit den paar Abstrichen, die wir auch schon erwähnt haben.
Ja.
Nee, gut, aber so, ja, habe ich irgendwie nicht bereut, konnte man sich angucken und ja.
Definitiv, also für einen, wie gesagt, deutschen Genrebeitrag kann man da einen Blick riskieren.
Jo, sehe ich auch so.
Gut, dann ja, können wir die Sache, glaube ich, hier für heute beenden. Ja, Wolfgang, werden wir dazu verdonnern, den Film nachzuholen und uns ein schönes Referat drüber zu halten.
Ja, genau.
ansonsten war es mir ein Vergnügen. Es hat mich gefreut. Wir hören uns beim nächsten Mal und tschüss.
Genau, dem schließe ich mich an. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.